Gibt es eigentlich auch Beratungsstellen für Survivor Kings, also für Jungen und Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Warum gibt es eigentlich so wenige von ihnen? Und was ist vielleicht ähnlich oder auch anders, wenn Jungen oder Mädchen missbraucht werden? Was hat es auch mit unserem Rollenbild zu tun in unserer Gesellschaft, ne? Mit dem Thema Männlichkeit, wie ein Mann sein muss, wie ein Junge sein muss? Spielen Scham und Schuld bei Jungen und Männern vielleicht eine besondere Rolle? Darüber und noch viel mehr sprechen wir in dieser Doppelfolge mit Annika und Clemens von der Jungen- und Männerberatungsstelle Basis Prävent in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen hier beim Survivor Queen Podcast. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Gründerin der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation, die euch auch diesen Podcast hier präsentieren darf. Ich habe heute zwei Menschen direkt zu Gast für euch hier in unserem virtuellen Podcast-Studio, denn heute geht es mal mehr um die Survivor Kings, die ja leider ganz oft sehr unterrepräsentiert sind und vergessen werden. Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Hallo Clemens, hallo Annika, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Mögt ihr mal starten? Ich glaube, wir hatten gerade schon abgesprochen, Clemens startet. Vielleicht magst du dich gerade einfach einmal vorstellen. Wer bist du? Und vielleicht auch schon kurz zu eurer Beratungsstelle, worüber wir heute sprechen werden.
Ja, mein Name ist Clemens Fobian. Ich arbeite zusammen mit Annika Senne, die heute auch mit dem Podcast ist, und Malte Legenhausen, der leider nicht mit dabei ist, in Hamburg in der Beratungsstelle Basis Prävent. Und Basis Prävent ist eine Beratungsstelle für Jungen und Männer nach sexualisierter Gewalt. Das bedeutet, wir beraten männliche Betroffene. Und ich selber arbeite schon relativ lange bei Basis Prävent. Also Basis Prävent gibt es seit 2010 und seit 2010 bin ich dabei.
Danke dir.
Genau, ich bin Annika Senne und bin noch gar nicht so lange bei Basis Prävent dabei, nämlich seit März diesen Jahres erst. Und genau, es ist eine Beratungsstelle für Betroffene. Wir beraten aber auch Angehörige, Bezugspersonen und auch Fachkräfte. Und genau, geben darüber hinaus auch Fortbildungen, Präventionsveranstaltungen zu dem Thema mit der Zielgruppe auf Jungen und Männer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
So eine wichtige Arbeit. Danke euch, dass ihr das macht und dass ihr auch auf uns zugekommen seid mit eurer Arbeit und wir einfach gesagt haben, boah, wie cool, einfach mal eure Arbeit hier vorzustellen, ne? Dass einfach mehr Menschen mitbekommen, hey, es gibt auch Beratungsstellen für Jungen und Männer. Und da bin ich mal neugierig, wenn ihr mal erzählen mögt, wie ist das entstanden bei euch? Also euch gibt es ja schon recht lange. Wie ist Basis Prävent entstanden?
Ja, Basis Prävent ist ein Angebot von einem Jugendhilfeträger hier bei uns in Hamburg, der nennt sich Basis und Woge. Und Basis und Woge hat verschiedenste Angebote der Jugendsozialarbeit, aber auch Angebote für Kinder, Straßenkinder. Und in diesen Angeboten ist immer wieder deutlich geworden, dass es Jungen gibt oder Jugendliche gibt, aber eher also Jungen gibt, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und gleichzeitig ist deutlich geworden, dass es damals in Hamburg, aber im Grunde muss man zum damaligen Zeitpunkt auch sagen, eher auch deutschlandweit im Grunde keine spezialisierten Beratungsstellen oder Hilfsangebote für männliche Betroffene
Ja.
gibt. Also es gab oder gibt ja ganz viele Fachberatungsstellen für Mädchen und Frauen, die dann ja auch meistens aus der Frauenbewegung entstanden sind. Aber es gab nie so ein analoges oder so ein Gegenpart auf der anderen Seite. Und das hat mein damaliger Kollege Rainer Ulfers festgestellt und hat dann gesagt, da gibt es eine Versorgungslücke und Versorgungslücken sind zu schließen und hat dann einen Projektantrag oder ein Konzept geschrieben für eine Beratungsstelle für Basisprävent. Und die ist dann durchgegangen und dann hat er mich mit ins Boot geholt und dann haben wir das 2010 gemeinsam miteinander aufgebaut.
Cool. Also ich finde es erstmal so krass zu sehen, ne, wie, und das haben wir auch erlebt als Organisation. Wir haben mal versucht, alle oder zumindest einen guten Überblick zusammenzustellen an Beratungsstellen und haben da festgestellt, es gibt unglaublich wenig für Männer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass als ihr angefangen habt, ich weiß nicht, konntet ihr wahrscheinlich an einer Hand abzählen, oder was es da überhaupt gab?
Ja, ich glaube, man hätte ziemlich genau zwei Hände brauchen müssen, weil ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt gab es zumindest für Jungen so, ich glaube, es waren, wenn ich mich nicht irre, 6 Angebote deutschlandweit. Aber auch hier müssen wir noch einmal so eine kleine, aber feine Unterscheidung vornehmen. Da reden wir für Angebote für Jungen. Und Jungen, meistens hat das ja was mit Finanzierung zu tun. Das hört dann immer irgendwie meistens ums 21. Lebensjahr auf. Und für Männer gab es, würde ich sagen, mehr oder weniger Tauwetter in Berlin zum damaligen Zeitpunkt. Und also wenn man für die Männer, dann würde die eine Hand vollkommen reichen, für die Jungs anderthalb. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, so ein ganz bisschen verändert. Aber ja, zum damaligen Zeitpunkt war das deutschlandweit überhaupt nichts. Und das ist ja auch ganz spannend, weil... Das habe ich gerade 2010 gesagt. Das heißt, die Beratungsstelle war gerade gegründet, als 2010 diese ganzen Fälle von sexualisierter Gewalt in katholischer Kirche, Odenwaldschule und dergleichen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und wenn man genau hinguckt, waren die ganzen ersten Betroffenen, die sich damals gemeldet haben, ja auch männlich gelesene Betroffene. Ja. Das ist dann später ja nochmal zum größeren Thema geworden. Weil vielleicht reden wir da nachher ja drüber, natürlich Mädchen und Frauen viel häufiger betroffen sind von sexualisierter Gewalt als Jungen, aber es gibt dann eben doch auch relativ viele Jungen und alles, was ab 2010 da wurde, sehr erstmal von Männern in die Öffentlichkeit gebracht und umso sinnvoller war es vielleicht auch, dass zu dem damaligen Zeitpunkt so ein Angebot wie unseres da gewesen ist. Aber das war Zufall.
Ja, ich habe gar nicht so da, also ich finde, es gibt gesellschaftlich so Bewegungen, ne? So Momente, in denen plötzlich ganz, ganz viel passiert, ne? In denen plötzlich so Peer-Groups loslegen miteinander. Und ich habe auch schon das Gefühl, ne, mit der Odenwaldschule, katholische Schulen, dass es da auch wirklich zum ersten Mal auch Männer sich vielleicht auch angesprochen gefühlt haben, ne? Also Männer, die früher Jungen waren, plötzlich das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt nicht mehr so tabuisiert. Ich darf sagen, hey, mir ist das auch passiert. Und dass da vielleicht einfach eine ganze Riege an Menschen und da eben Männern in Erscheinung getreten sind, die vorher einfach unsichtbar waren oder die das Gefühl hatten, oh, durch Stigma und so weiter kann und darf ich nicht drüber sprechen, weil sonst, ne, Punkt, 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 verliere ich meinen Job, verliere ich meine Familie, Glaubwürdigkeit etc. Oder wie erlebt ihr das?
Ja, und ich finde vor allem auch deshalb wichtig, dass es diese Angebote auch für Männer gibt und dass sie nicht ab einem bestimmten Alterszeitpunkt enden, weil es eben ganz häufig der Fall ist, aufgrund von gesellschaftlichen Stigmatisierungen, Männlichkeitsbilder, mit denen Betroffene aufgewachsen sind, von ich zeige keine Gefühle, das würde Schwäche bedeuten und auch der großen Scham, die damit oft einhergeht, gehen eben ganz viele Betroffene erst zu einer späteren Zeit damit nach draußen oder sagen, ich öffne mich überhaupt mal das erste Mal einer Person, ich suche ein Gespräch, ich gucke, was es für Unterstützungsangebote für mich geben könnte. Und das passiert eben oftmals, das erleben wir auch viel bei uns hier in der Beratungsstelle, mit 40, 50, 16 Jahren, egal in was für einem Alter, was für mich immer wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass es eben nicht heißt, ab 21 oder ab 27 gibt es keine Angebote mehr, die gezielt auch Männer ansprechen, die in ihrer Kindheit oder auch im Erwachsenenalter sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Voll. Was habt ihr so, was erlebt ihr so in eurem Arbeitsalltag? Was sind so Gründe, warum Männer und Jungen gerade zu euch kommen? Gibt es da einen Auslöser, ne, wenn wir gerade so Richtung Odenwaldschule oder Presse schauen? Oder ist es eher einfach persönlicher Natur? Oh, ich bin jetzt gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo es relevant ist.
Also in den Beratungen, die ich jetzt schon so gemacht habe seit März, war tatsächlich oft einfach der Punkt von, ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt irgendwas verändern in meinem Leben. Und ich möchte das das erste Mal erzählen. Ich bin irgendwie an einem Punkt, wo ich sage, ich kann das nicht mehr für mich behalten. Ich habe auch Wünsche nach Veränderung, Bedürfnisse. Und was häufig erwähnt wird, was sehr unterstützend ist durch ja diese große Hürde, die aber damit einhergeht, wirklich zu sagen, ich öffne mich jetzt einer Person, ich gehe das Thema an, ich traue mich vielleicht auch wirklich nochmal hinzugucken, was ist da wirklich passiert eigentlich damals. Dass wir auch gezielt, also dass wir eine Beratungsstelle für diese Zielgruppe sind und das Thema sexualisierte Gewalt im Namen haben, das nicht erst erklärt werden muss. Ich habe sexualisierte Gewalt erlebt, weil das ist oft schon so eine große Hürde, dass gesagt wird, ich kann kein Erstgespräch wahrnehmen oder eine E-Mail schreiben oder einen Anruf bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten ist schon so eine große Hürde, weil ich müsste benennen, was passiert ist. Und dass das oft schon unterstützt, dass wir das im Namen haben, dass wir eine explizite Fachberatungsstelle zu dem Thema sind, wo dann nach ein paar Recherchen oder Überlegungen viele Betroffene denken, okay, jetzt gehe ich damit vielleicht auch noch drauf. Und viele, die aber auch von anderen Geschichten erfahren haben, gemerkt haben, hey, anscheinend gibt es doch auch noch andere Männer oder Jungen, die das erlebt haben. Vielleicht bin ich gar nicht so alleine, weil es doch immer mal wieder jetzt Thema ist auch an einzelnen Stellen da den Mut zu fassen. Vielleicht kann Sprechen und Hingucken auch doch noch mal was verändern und bewirken.
Ja, das ist ja auch dieses Thema von der Isolation. Also wir erleben das ganz häufig. Es gibt ja so Täterstrategien, und ein Teil von Täterstrategien ist es ja, Betroffene zu isolieren. Auf
Ja.
einer physischen Ebene, aber auch eben auch psychisch. Und dieses Gefühl von, ich bin alleine, mir hört niemand zu und da ist auch keiner und mir wird es irgendwie auch kommuniziert und wird auch versucht, aus schützenden Netzwerken so ein bisschen rauszuholen. Das ist so ein bisschen so der Gegenpart, dem wir da sind. Nicht vielleicht in dem Moment, aber ich sage mal, durch alleine durch die physische Anwesenheit. Es gibt eine Beratungsstelle, und es gibt eine Beratungsstelle für männliche Betroffene, ist nochmal ganz deutlich markiert, dass das Thema sexualisierte Gewalt und Betroffensein von Gewalt eben auch ein männliches Thema ist. Und ich glaube, das ist auch so ein alleine, da müssen wir noch gar nicht so viel tun, alleine, dass es uns gibt, dass draußen an der Tür steht, wir in Podcasts wie diesen sitzen und solche Dinge tun, markieren wir es eben auch als ein männliches Thema. Weil es ja. Und das ist, glaube ich, einfach auch logischerweise ein bisschen so die Entstehungsgeschichte, wie das Thema ist ja häufig sehr weiblich gelesen, kommuniziert oder assoziiert. Also was auch natürlich auch damit zu tun hat, dass die meisten Betroffenen von sexualisierter Gewalt weiblichen Geschlechtes sind, dass das Patriarchat, was da wieder um die Ecke kommt, das können wir nicht weg, also das können wir nicht weg, das ist falsch ausgedrückt. Das ist ja ein Fakt, den wir gar nicht in Frage stellen wollen. Aber es ist eben auch ein männliches Thema. Also Männlichkeit ist nicht nur stark sein und nicht spüren, sondern Männlichkeit kann auch ein bisschen anders um die Ecke kommen. Und ein Drittel der Betroffenen sind männlich. Das ist jetzt am Ende des Tages auch gar nicht so ganz wenig.
Ja, voll. Und wie erlebt ihr das gerade, wenn du schon auch von Täterstrategien sprichst? Wie ist das bei den jungen Männern, die zu euch kommen? Habt ihr da Sachen, wo ihr sagt, oh, das ist aber schon sehr auffällig? Vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ihr auch den Vergleich habt zu Frauen oder ob ihr immer schon nur mit jungen Mädchen gearbeitet habt. Vielleicht, also warum frage ich? Weil wir natürlich auch unsere Zuhörenden ein bisschen mitnehmen wollen. Vielleicht haben wir hier auch gerade ein paar Männer, ein paar Jungen, die zuhören und sich denken, oh, hier ist gerade was, was für mich ist. Und einfach, dass wir ein bisschen hören, wie ging es anderen, wie geht's, ich sag mal, im Querschnitt durch eure Erfahrung, dass genau, dass unsere Zuhörenden vielleicht ein bisschen relaten können, verstehen können, oh, Moment mal, das kenne ich aber irgendwo her.
Jetzt überlege ich so die ganze Zeit, wie ich auf die Frage antworte, und würde am liebsten sagen, ich glaube, ich kann die Frage gar nicht so ganz beantworten, was ein bisschen unangenehm ist, wenn man in den Podcast eingeladen wird.
Doch.
Aber ich will herleiten, warum ich sage, dass ich es gar nicht so richtig gut beantworten kann. Ich glaube, ich kann es nicht so gut beantworten, weil die Themen oder die Auswirkung der erlebten Gewalt bei denjenigen, die zu uns in die Beratungsstelle sind, kommen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Weil, und das sagt immer oder in vielen Fällen gar auch gar nichts über die, ich sag mal, die Massivität oder die Schwere oder irgendwie, wie man auch immer das bezeichnen möchte, aus, sondern es ist eben etwas Subjektives. Das ist manchmal auch ganz schön gemein, weil die einen gehen so, erleben es so und haben die und die Folgen und die anderen, die schüttelt es vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr durch. Da ist manchmal auch einfach, da ist auch eine Gemeinheit drin. Aber dementsprechend ist es so, glaube ich, oder würde ich sagen, ist es so schwer, so was Allgemeines zu sagen. Was ich auf jeden Fall, wenn man so ein paar so Oberthemen umschreiben möchte, dann führt sexualisierte Gewalt in relativ vielen Fällen, ist mein Erleben, zu Unsicherheiten, Verunsicherung, das Gefühl von nicht, bestimmte Dinge, Lebensbereiche, andere Menschen sind da, sich nicht immer sicher fühlen in dem. Das heißt, wir haben viel auch, insbesondere wenn wir jetzt über erwachsene Männer reden, viel so Themen, die wir besprechen, wie ich mal so sagen würde, die so auf einer Beziehungsebene sind, wo wir so Bindungsthemen haben, Partnerschaften, Schwierigkeiten, Herausforderungen in Beziehungen oder Partnerschaften. Und dann aber so die ganze Bandbreite von, da sind eigentlich quasi gar keine Menschen mehr, die drumherum sind, oder es ist in den Beziehungen herausforderungsvoll, weil das Thema sexualisierte Gewalt dann immer doch mal um die Ecke kommt. Wir haben viel, was, ja, genau, also dieses Thema Unsicherheit, wir reden viel über das Thema Geheimnisse und was macht eigentlich, das über etwas nicht reden können, was bedeutet isoliert sein und die ganzen Traumathemen. Also ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und das ist dann ja auch so ein Bereich, den wir seitdem Annika bei uns ist, auch nochmal sehr viel intensiver uns angeguckt haben, die so auch so Körper oder das Traumatisierung und sexualisierte Gewalt eben nicht nur, ich sag mal, in einer psychische Themen hat, sondern eben auch der Körper hat ein Gedächtnis und wir sehen die Symptome eben auch körperlich. Das sind häufig auch Themen und dann, jetzt weiß ich nicht, könnten wir stundenlang die unterschiedlichen physischen, psychischen Themen auspacken, aber das wäre so ein bisschen so ein Versuch, das ein bisschen zu einzuordnen.
Und ich glaube, also was bei vielen, mit denen ich jetzt auch in Gesprächen saß, seitdem Thema war, ist vielleicht auch durch dieses lange Schweigen, was durch, oh Mann, ich habe da auch eigentlich aber das Bild mitbekommen, als Mann oder als Junge bin ich stark und ich habe die Kontrolle und ich strahle Sicherheit aus. Dass viele Betroffene mit dem Punkt kommen, ich kann nicht mehr, weil ich habe so eine Fassade aufrechterhalten, weil irgendwie über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, ganz viel Energie und Kraft dafür aufgewendet wurde, nach außen hin ein Bild aufrechtzuerhalten oder eine Fassade aufrechtzuerhalten, um ja nicht das Umfeld merken zu lassen, eigentlich geht es mir nicht gut, ich bin ganz viel wütend, ich bin aber auch ganz viel traurig, ich habe Schuld und Scham als Themen, die einfach, die da sind, aber sich oftmals keinen Personen anvertraut haben und dadurch unter einem extrem hohen Druck stehen, zu funktionieren, auf der Arbeit zu funktionieren, im privaten Umfeld zu funktionieren, da zu sein, aber eigentlich auch mit totalen Schlafproblemen kämpfen, mit ja, Traumafolgen zu tun haben, ohne darüber aber in den Kontakt zu gehen. Und das kann auf Dauer sehr einsam machen. Und vor allem ist das, und das sagen immer wieder Menschen, ist das einfach wahnsinnig anstrengend, bis dann oft der Punkt da ist zu sagen, wie kann ich das angehen? Ich möchte da Veränderung reinbringen und hingucken und auch aus dieser permanenten Anspannung rauskommen. Das ist auch etwas, was ja viele Personen mit Traumahintergrund ja beschreiben. Ich bin ständig angespannt und unruhig und ja, so ein bisschen deutlich wird auch in körperlichen Symptomatiken, dass das Nervensystem da total in der Dysregulation ist. Und das sind oft Themen, die dann hier ins Gespräch kommen.
Ja, und ich muss. Männer so grundsätzlich in ihrer
Oh,
Männlichkeit.
entschuldige, Clemens, ich hatte gerade einen kurzen Internethänger. Magst du noch mal anfangen?
Ja, ich wollte gerade sagen, also was ich gerade versucht habe zu sagen, ist, dass wir häufig auch erleben, dass männliche Betroffene so grundsätzlich in ihrer Männlichkeit in Frage gestellt werden. Und in Frage gestellt werden, weil betroffen sein, Opfer sein, schwach sein, das Erleben von Ohnmacht und sexualisierter Gewalt, eben, wenn man sich so traditionelle Sozialisation von Männlichkeiten anstellt, anschaut, das komplette Gegenteil ist. Und damit so eine Idee entstehen kann, nicht bei allen, aber bei durchaus einigen, so eine Idee oder so eine ganz große Verunsicherung entstehen kann, bin ich dann eigentlich noch Mann, bin ich eigentlich noch männlich? Und das dann auch so ein bisschen auch zu so fragen, also wenn ich noch nicht mehr so richtig in der Männlichkeit bin, bin ich dann im Grunde so ein bisschen auch schon fast, also dass mein Menschsein ist in Frage gestellt. Also so eine ganz tiefe Verunsicherung über diese Männlichkeitsthemen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen was wir bei uns in der Beratung mit den männlichen Betroffenen erleben. Und auch da mal wieder, ne, das ist ein Kontinuum, es ist nicht bei allen so eine komplette Infragestellung, aber diese Themen drumherum kreisen viele und 80% der Täterinnen und Täter sind männlichen Geschlechtes. Das heißt auch so Fragen nach Homosexualität, bin ich jetzt schwul, bin ich schwul gemacht worden, ist da doch irgendwas? Erlebe ich auch ganz immer wieder, dass das so Themen sind, um die wir uns so drumherum, also die dann so im Subtext kommen oder zu ein bisschen späteren Zeitpunkt dann auch bei uns in der Beratung mit besprochen oder aufgearbeitet werden.
Erst glaube ich sofort, das ist auch was, was ich viel höre, ne? Gerade das, also da haben wir quasi Patriarchat plus Männlichkeitsbild, ungesundes Männlichkeitsbild in unserer Gesellschaft und dann sind wir schnell bei, bin ich denn noch männlich? Können Männer denn überhaupt vergewaltigt werden? Na, und dann, ne, Patriarchat, ein Mann, der nicht männlich ist, hat der noch einen Wert, ne? Also kann ich total sehen und dann. Genau, wäre ich neugierig. Wie geht ihr damit um? Ne? Also ich sag mal, wenn uns jetzt gerade Menschen zuhören, die vielleicht genau das sich gerade fragen, ne, mit ihrer Männlichkeit strugglen, was ratet ihr den Menschen, die bei euch landen? Natürlich ist es hochindividuell, natürlich sprecht ihr mit den Menschen individuell die Dinge durch, aber vielleicht gibt es so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, das sind mal Anhaltspunkte, da kannst du als Hörender schon mal anfangen hinzuschauen.
Also ich glaube, ganz viel, vor allem am Anfang, ist erstmal es klingt total basal, aber ein gemeinsames Aushalten von dem, was da ist, dass das überhaupt erstmal Raum haben darf, Gefühle zu validieren, von was ist eigentlich da, und das ist doch total nachvollziehbar, ohne direkt in so eine übereifrige Lösungssuche zu gehen, wie können wir das jetzt verbessern, sondern erstmal den Raum auch zu schaffen von, hier darf überhaupt jetzt erstmal der Platz sein, das auszusprechen, was so lange eventuell zurückgehalten wurde, das ins Gespräch zu bringen, da zu sein, das mit auszuhalten, sich das anzuhören. Und was häufig als sehr hilfreich erlebt wird, ist auch so ein bisschen Psychoedukation, also zu erklären, was passiert in einer traumatischen Erfahrung, was ist in dem Moment passiert, in dem du die sexualisierte Gewalt erlebt hast, weil häufig durch ein Verstehen auch nachvollziehbarer wird, woher bestimmte Symptomatiken kommen, woher kommt diese hohe Anspannung, woher kommen die ganzen individuellen Folgen, die da sein können, aber überhaupt erstmal so ein Verständnis auch zu bekommen für, was bedeutet eigentlich ein Trauma, was sind Traumafolgen, dass das ja quasi, was passiert im Gehirn, darüber ins Gespräch zu kommen kann, zum Teil schon total entlastend sein, weil verstanden werden kann, ah, okay, und das geht auch nicht nur mir so, das geht ganz vielen Betroffenen so, auch zu signalisieren, hey, hier sitzen immer wieder Personen, die das beschreiben, genau so, und du bist damit nicht alleine. Allein dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, um zu verstehen, ganz oft sitzen Betroffene hier und sagen, ich habe das Gefühl, niemand kann es nachvollziehen und verstehen, wie ich mich fühle, und da so ein Verständnis für zu bekommen, es ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Das, was dir passiert ist, ist schlimm und das hätte dir nicht passieren dürfen. Aber das, was die Folgen, sage ich mal, daraus sind und das, was daraus entstanden ist, ist total nachvollziehbar und verstehbar, um dann zu gucken, und wo können wir jetzt ansetzen? Was brauchst du jetzt? Welche Wege kann es geben, um da anzusetzen und in eine Veränderung zu kommen, schrittweise in dem Prozess?
Und da ist es, finde ich, es auch ja wieder dieses Männlichkeitsthema, was auf eine andere Art um die Ecke kommt, weil Männer ja häufig diese Netzwerke und diese Personen gar nicht außerhalb von Helferinnen und Systemen wiederfinden, wo sie miteinander in den Kontakt kommen. Also wenn man sich so die Studien anguckt zu Freundschaften und wie Männer die dann so pflegen, dann kann man ein ganzes Wochenende als Mann unterwegs gewesen sein, man weiß am Ende nicht, wie es dem anderen geht. Und das ist nochmal so eine zusätzliche Isolation durch, ja, sind wir wieder beim Thema Patriarchat oder beim Thema Männlichkeit, in die Männer so, in dem, nicht alle, aber viele Männer eben auch nochmal so besonders drin sind.
Ja, voll. Und da sind wir ja auch noch an einem Punkt, ne? Ich habe auch gerade letztens wieder Studien gewälzt, wo es darum ging, dass Männer sich ja auch viel seltener Hilfe holen, ne? Also Laienhilfe sowieso noch viel weniger, ne? Also so Selbsthilfesachen und Selbsthilfegruppen sehr viel weniger als Frauen. Und dann, wenn, eher in Kompensation gehen, ne? Also eher in Alkohol, Drogen, exzessiver Sport etc. Wie erlebt ihr das? Wo kommen die Männer? Menschen an, wenn sie bei euch landen, sind die quasi schon drüber an den Punkten, dass sie gesagt haben, okay, das hat alles wohl nicht mehr funktioniert, jetzt muss ich doch hierher.
Ja, ich glaube, es ist so beides. Es gibt ja diesen etwas blöden Spruch, Männer gehen in den Knast und Frauen gehen in die Therapie. Also der stimmt natürlich überhaupt nicht. Und trotzdem ist da natürlich irgendwas ist so ein bisschen was dran. Aber ich war nur bei dem Thema mit Hilfesuche, wo ich dachte, Hilfesuche ist ja so zwei. Es muss auf der einen Seite jemanden geben, der etwas erzählen möchte. Das sind die Männer. Aber es braucht ja auf der anderen Seite auch jemanden, der zuhört. Und jemand, der zuhört, bedeutet, ah, es braucht überhaupt auch so ein Angebot. Und haben Annika und ich vorher gesagt, wir wollen nichts über aktuelle Klienten reden. Und jetzt erzähle ich kurz was von einem Klienten, der vor 2 Stunden bei mir gewesen ist. Aber der hat so eindrucksvoll, ich habe ihn gefragt, wie er zu uns gekommen ist. Dann hat er gesagt, über die KI, weil für Frauen gäbe es überall Beratungsangebote und für Männer nichts und er hat nichts gefunden. Und dann hat er die KI gefragt und die hat uns ausgespuckt. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen dieses andere Thema. Es braucht dann ja auch Angebote, wo man hingehen kann und Angebote, die eben auch männlich sind. Wenn wir haben Lehraufträge an der Hochschule, wenn ich mir Therapeutinnen-Ausbildung angucke, dann sehe ich da gelesen fast nur Frauen. Das heißt, das Hilfssystem ist auch sehr weiblich. Und viele der Beratungs- und Hilfsangebote, die wir glücklicherweise in Deutschland haben, die sind ja auch nicht entstanden, weil irgendjemand der Meinung war, es ist eine gute Idee, sondern die sind erkämpft worden aus der Frauenbewegung. Und man kann der Frauenbewegung nicht vorwerfen, dass sie sich nicht, also die Frauenbewegung kümmert sich um die Frauen, das liegt sehr nahe. Aber es gab ja nie eine Männerbewegung auf der anderen Seite. Das heißt, es fehlt eben auch an Infrastruktur. Aber das ist eben auch dieses andere und muss auch zugehört werden. Ja.
Und ich würde auch sagen, dass viele erstmal über sehr lange Zeit in anderen Strategien drin waren und irgendwann an den Punkt gekommen sind, zu merken, okay, aber das ist es auf Dauer irgendwie, das halte ich auch nicht durch auf Dauer. Es ist oft Thema Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Ich hatte relativ am Anfang meiner Zeit auch einen Klienten, der auch gesagt hat, oh, ich merke gerade voll, dass mir das was bringt, aber dass mich eigentlich mein Konsumverhalten daran hindert, hier ordentlich reinzugehen und mich diesem Prozess zu stellen, der dann eine Drogenberatungsstelle nebenbei aufgesucht hat und so wirklich Step by Step, die also der eine Strategie, die über so lange Zeit etabliert war, so ein bisschen zur Seite legen konnte, um dann zu sagen, ah, ich merke, hier darf gerade ein anderer Prozess entstehen. Aber es ist häufig Begleitthemen sind, die da sind, ja.
Ja, klar, wenn man sich das so lange aufgebaut hat, dann ist das gar nicht so easy, dann nicht immer wieder in die ja, in die Backup-Option reinzuspringen, weil die einfach immer da war.
Ja.
Ja, und ja auch funktioniert hat, auf
Voll.
eine gewisse Art und Weise.
Und gesellschaftlich ja auch noch anerkannt ist, ne? Komm, lass mal eine Runde saufen gehen.
Genau, und auch, dass es wie unvor oder auch permanent zu arbeiten, nur Sport zu machen, eigentlich halt als Strategie nie zur Ruhe zu kommen. Und dann gehe ich morgens um 6:30 Uhr aus dem Haus und arbeite bis 23 Uhr, bis ich eigentlich so kaputt bin, dass nur noch Schlaf möglich ist. Und am nächsten Tag stehe ich wieder auf, um möglichst nicht in irgendwas reinzukommen, möglichst nicht konfrontiert zu werden, alles andere ganz weit wegschieben zu können. Und ja, auch an eigentlich so eine Form von permanenter Arbeit zu gehen oder nach der Arbeit in permanenten Sport, um möglichst, ja, ganz weit in die Distanz zu gehen von dem, was eigentlich so quält.
Ja.
Es gibt eine relativ gute Dokumentation über die Odenwaldschule. Wir sind nicht die Einzigen, heißt die, wo Betroffene zu Wort kommen. Und da gibt es einen Betroffenen, der genau das sagt und du sagst, wie viel Alkohol getrunken worden ist. Und dann sagt er so, Alkohol, Saufen war die Standardmedikation in der Odenwaldschule. Und dann stockt er kurz und dann sagt er, aber warum hat uns eigentlich keiner gefragt, warum wir so viel trinken? Ich finde, das ist wieder dieses Doppelte. Ja, es ist funktioniert und ja, es mag gesellschaftlich adäquat oder anerkannt sein, vielleicht auch gerade männlich nochmal irgendwie gut funktionieren. Aber es ist ja gleichzeitig, braucht es oder könnte auch da mal jemand fragen, warum eigentlich? Was
Ja.
ist los? Und nicht jeder, der viel Alkohol trinkt, hat sexualisierte Gewalt erlebt. Das müssen wir vielleicht auch noch einmal sagen. Aber genau, dieses Aufeinanderachten oder miteinander den Kontakt haben, das ist eben das, was viele zumindest, die zu uns kommen, so vielleicht vorher nicht erlebt haben.
Ja, und auch beim Thema Hilfesuche, wenn man auch auf Institutionen guckt, deshalb finde ich auch Präventionsangebote und Fortbildungen zu den Themen so wichtig. Auch da, dass Fachkräfte, Lehrkräfte, SozialpädagogInnen mitdenken, auch Jungen können von sexualisierter Gewalt betroffen sein und auch denen, dass auch da Alarmglocken losgehen oder dass man Gespräch sucht, wenn in Schule, in Kita, in Sportverein, wo auch immer, auch Verhaltensweisen auftreten, wo man sich denkt, okay, was ist da los? Und auch da würde ich sagen, wird bei Jungen sehr häufig gesagt, oh Mann, was für ein störendes Verhalten. Und auch da zu sensibilisieren, ja, zu sensibilisieren, auch Jungen können betroffen sein von sexualisierter Gewalt, Verhaltensweisen zu hinterfragen, zu schauen, was könnte vielleicht eine Ursache hinter Verhaltensweisen sein, Gespräche anzubieten, Türen zu öffnen, dass auch Jungen in Institutionen Angebote bekommen, zu sprechen, das Gefühl zu bekommen, hey, ich werde irgendwie gesehen. Wie oft sind Verhaltensweisen vielleicht auch Hilfeschreie, ob es ums Thema sexualisierte Gewalt oder um andere Belastungen geht. Und da auch, ja, mitzudenken und auf dem Schirm zu haben, auch Jungen sind betroffen von sexualisierter Gewalt.
Voll. Und wenn wir gerade auch schon beim Thema Jungen sind, wäre ich mal neugierig, wie erlebt ihr das, wie es vielleicht auch Unterschiede gibt, wie Jüngere, ne, ich sag mal jungen Jugendliche und Männer, vielleicht auch ältere Männer, über Gewalt, über das Erlebte sprechen und denken. Erlebt ihr da einen Unterschied, ne, ich sag mal auch durch Social Media, durch Digitalisierung, ja, durch die Alter hinweg?
Ja, ich versuche gerade dann mir so die unterschiedlichen Personen so vor Augen zu führen und versuche auch mit zu überlegen, was wir so in den Lehraufträgen mit den Studierenden so erfahren. Und ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren oder in den letzten 10, 15 Jahren, keine Ahnung, so eine Parallelentwicklung stattgefunden hat. Also wir haben in den Seminaren und auch einige von der Betroffenen, die zu uns kommen, die sehr auseinandergesetzt sind mit den Themen, über die wir gerade reden, die sich mit vielen Themen, Dingen auseinandergesetzt haben und vielleicht auch bestimmte Dinge dadurch auch leichter in den Kontakt oder ins Wort bringen. Das ist so die eine Bewegung. Es gibt so eine Parallelbewegung, die, wenn ich an Geschlechterbilder denke, sehr in traditionellen Bildern ist, sehr in Zweigeschlechtlichkeiten ist, sehr in der klaren Vorstellung von dem, was, bleiben wir wieder bei unserer Beratungsstelle, männlich ist und wie Männer sich zu verhalten haben und die dann in der Auseinandersetzung und dem Kontakt mit Betroffenheit, sexualisierter Gewalt in so eine ganz andere Irritation und Verunsicherung geraten und das Kompensieren über ganz alles, was wir eben traditionell umschrieben haben. Und dass es so beides ist. Und jetzt nicht gleichzeitig im Sinne von in dem einen Beratungsprozess, aber so gleichzeitig in dem Erleben, was wir so an Themen bei uns in der Beratungsstelle haben, wo man dann manchmal gar nicht mehr so hinterherkommt oder wo sind wir jetzt gerade? Also auch da wieder sehr, und das ist auch, also, glaube ich, manchmal so, wo es so schwierig ist, die Fragen zu beantworten, weil dann sind diejenigen, die zu uns kommen, dann doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich oder sehr heterogen. Nee, ist heterogen,
ja.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass gerade ältere Personen, die ja ältere Männer noch häufig in dem, ich möchte das auf gar keinen Fall nach außen tragen, es ist sehr schambesetzt. Das Thema Scham, würde ich sagen, ist in jeder Altersstufe vertreten und immer wieder ein großes Thema. Aber mit dem, wie kommuniziere ich es nach draußen, habe ich Personen, mit denen ich ins Gespräch gehe, dass das, ja, dass da ältere Betroffene häufig ja oder immer wieder sagen, ich habe eigentlich noch nie mit einer Person darüber gesprochen. Und bei jüngeren Personen hatte ich jetzt schon öfter in den Beratungen das Thema zumindest, ich habe ChatGPT gefragt und ich habe, okay. Genau, ich habe die KI gefragt, war das sexualisierte Gewalt, die schon irgendwie doch nochmal in so einen anderen, zum Teil, ja, Auseinandersetzungsprozess gehen von, ich beschäftige mich jetzt irgendwie damit und ich hinterfrage das und ich komme vielleicht auch schon ein bisschen geklärter in die Beratungsstelle und sag, ja, ich habe mir schon was angelesen, ich habe irgendwie ChatGPT gefragt und irgendwie habe ich jetzt gemerkt, ich würde doch gerne mal darüber ins Gespräch kommen. Ich glaube, ich habe da was ganz Schlimmes erlebt. Und da zum Teil etwas schnellere Offenheit besteht, auch Dinge aussprechen zu können und in den Kontakt darüber zu gehen. Ja.
Spannend, da KI zu fragen. Aber klar.
Aber es ist tatsächlich, ja, erstmal so als, was viele beschreiben, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich nicht getraut, mit einer Person ins Gespräch zu gehen. Dann gibt es sowas wie Podcasts und andere Wege, um sich Infos zu holen, aber um wirklich so ja was Privates reinzugeben, so ein bisschen was zu teilen und so eine Bestätigung. Ich glaube, oft ist es so eine erste Bestätigung, die fehlt von, hey, ja, du hast da wirklich was Schlimmes erlebt, du darfst dir Hilfe suchen, was dann, so wie die Person mir das beschrieben haben, irgendwie dann doch so ein Impuls war von, okay, dann schau doch jetzt mal hin. Weil ich habe da was reingetippt, da wurde mir gesagt, ja, das, was du beschreibst, ist sexualisierte Gewalt. Oder die ihre Symptomatiken da reingeben und fragen, könnte das mit einem Trauma zu tun haben? Und die wirklich gezielt auch zum Teil ausgedruckt kommen und sagen, ja, ChatGPT hat mich irgendwie darauf gebracht oder mich darin bestätigt in meinem Gefühl, was vorher so diffus war. Hm. Ja.
Ja, krass, was KI heute alles schon kann, ne? Und wo es eben auch wirklich einfach helfen kann. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ah, genau. Wir waren gerade noch so beim Thema Scham, ne, wo ich das Gefühl habe, auch korrigiert mich da gern, dass das bei Männern auch einfach nochmal deutlich höher ist, deutlich schambesetzter ist das Thema als bei Frauen. Was würdet ihr den unseren Hörern raten, wenn sie auch noch sehr stark an ihrer Schamgrenze sind und merken, boah, das Gefühl, das ist so doll, ne? Da ist viel Scham, Angst, ne? Wie könnte ich nur mich anderen zeigen? Was macht das so, wenn das genau Scham und Angst so miteinander gekoppelt sind?
Ich glaube, ich würde es ich würde es nicht werten wollen im Sinne von, ist es höher oder ist es doller. Ich glaube, die Scham kommt anders daher. Und sie kommt anders daher, weil was ist Scham? Scham ist ja ein Gefühl, was uns darauf hinweist, hier ist etwas, sprich das mal lieber nicht aus oder tu bestimmte Dinge nicht, weil aus Angst, aus der Gemeinschaft so ein bisschen rauszufliegen oder nicht Teil mehr in Gemeinschaft zu sein. Und dann schämen wir uns davor, aus Sorge das und dann in diesem Fall sprechen wir vielleicht bestimmte Dinge nicht aus. Und da sind wir wieder, da drehen wir uns von der anderen Seite wieder um diese ganzen Männlichkeitsbilder. Ich glaube, Männer oder männliche Betroffene schämen oder haben andere Themen, vor dem sie sich schämen. Also dieses nicht schwach zu sein, sich nicht Hilfe gesucht zu haben. Thema Homosexualität. Ich glaube, es sind andere Themen. Und was braucht es da? Es braucht vor allem, glaube ich, um bestimmte Themen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Also ich hatte mal einen Jungen, der kam zu mir und der hatte einen sexuellen Übergriff durch einen etwas älteren anderen Jungen erlebt. Und aber ganz klar war, das darf nicht ausgesprochen werden, weil der Vater homophob war. Also der hat ständig darüber geredet, wie schlimm Schwule sind. Und der Junge hatte irgendwann mal ganz, 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 ganz dolle Bauchschmerzen und dann ist sein Vater sogar mit ihm hier in Hamburg ins Universitätskrankenhaus, ins UKE gefahren. Und die haben nichts gefunden. Und was waren die Bauchschmerzen waren, wenn ich meinem Vater erzähle, was dieser andere, etwas ältere Junge mit mir gemacht haben, denkt er dann bin ich schwul. Und wenn er denkt, ich bin schwul, dann mag er und dann liebt er mich nicht mehr. Und ich glaube, dass da, ne, was braucht es? Es braucht diesen Prozess, den wir dann in der Beratungsstelle mit der Familie und dem Jungen gemacht haben und das versucht haben aufzuarbeiten und deutlich ihn zu stärken. All das, was man da tut, das ist richtig. Aber es braucht natürlich auch zu bestimmten Themen einen Blick da drauf. Weil wenn der Vater nicht homophob gewesen wäre, wenn ich sage mal, es gibt so drei Schimpfwörter auf dem Schulhof. Das eine und zwei davon sind, du Opfer und das andere, du schwule Sau. Und du Opfer und du schwule Sau hat nichts mit unserem Thema zu tun und alles gleichzeitig doch, weil das so die große Sorge der Betroffenen ist. Und da braucht es eben auch, glaube ich, auch so einen anderen Blick drauf.
Und ich würde sagen, Scham lebt ja auch irgendwo vom Schweigen. Und wenn da das berichten viele Betroffene, wenn sie erstmal den Mut gefasst hatten, über das ins Gespräch zu kommen, auszusprechen, ich schäme mich und anzugucken, wofür schäme ich mich vielleicht, dass man da gemeinsam draufschauen kann. Wenn da der Mut gefunden wird, ins Gespräch zu kommen, haben mir jetzt schon einige gegenüber geäußert, da hat es irgendwie so ein bisschen die Macht verloren, weil ich nicht mehr so alleine damit war und es alleine eigentlich immer größer und größer und größer geworden ist. Und das allein schon das Benennen und das Aussprechen von, ich schäme mich dafür, was passiert ist, und vielleicht auch anzugucken, wo kommt diese Scham her? Und das hat auch was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Und ja, einfach das auch mal auszusprechen, das kann entlasten und dann zu merken, ich bin ja gar nicht allein. Also das würde ich auch immer wieder gerne allen mitgeben. Du bist nicht alleine. Wir haben hier jeden Tag Personen sitzen, die mit diesen Themen kommen, die Themen mit Schuld, Scham, Angst, Wut, Traurigkeit haben und sagen, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt. Und die Kämpfe irgendwo sind natürlich individuell, aber im Großen und Ganzen sind hier immer wieder ähnliche Themen, über die wir ins Gespräch kommen. Und dass das total entlasten kann sein und nach Jahren des Schweigens oder auch nach kurzer Zeit des Schweigens einfach an Macht verlieren kann, wenn es benannt werden kann, wenn es ins Gespräch gebracht werden kann und wenn versucht werden kann, zu gucken, wie ist das vielleicht auch entstanden?
Ein Geheimnis ist so lange ein Geheimnis, wie niemand darüber redet. Und ab dem Moment, wo jemand darüber redet, ist es eine Geschichte. Und ab dem Punkt ist es veränderbar und hat es einen ganz anderen, dessen auch so was zum Subjekt wieder werden der eigenen Geschichte. Und ich will gar nicht sagen, dass alle sollen über Geheimnisse und über ihre Geschichte reden. Ich finde, es kann auch gute Gründe geben, die wir auch alle akzeptieren oder wertschätzen. Also, ne, nicht jeder muss über seine Geschichte reden, aber für viele kann über die Geschichte reden nochmal sehr was Positives sein.
Das hast du schön gesagt. Da würde ich einmal gerne ein ganz großes Ausrufezeichen dran machen. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass du auch ein Buch oder Bücher über Geheimnisse geschrieben hast. Das ist ja, das hätte man genauso gut zitieren können, was du gerade erzählt hast.
Danke.
Und das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Annika und Clemens von Basisprävent. Wenn du den zweiten Teil hören magst, in dem wir mehr darüber sprechen, wie denn so eine Beratung an sich aussieht, was sie alles anbieten und wie man durch so einen Beratungsprozess mit ihnen durchgehen kann, dann schalt total gern übermorgen zum zweiten Teil ein. Wenn du selbst Survivor King bist und Interesse hast, dich vielleicht auch mit anderen Kings auszutauschen, dich weniger alleine zu fühlen, dann könnte auch die Survivor King Community was für dich sein. Schau total gerne mal bei uns auf unserer Webseite vorbei, survivorqueens.de, und oben bei den Unterstützungsangeboten findest du auch mehr Infos zu unserer Survivor King Community.
Tears.